Ja, Pfingsten, das unbekannte Fest. Es gibt so verschiedene Umfragen, die man in den letzten Jahren gemacht hat zu Pfingsten. Und die Umfragen werden nicht besser. In den letzten Jahren hat man herausgefunden, zwischen 40% und 60% der Menschen auf der Straße wissen nicht, was zu Pfingsten eigentlich gefeiert wird. Bei den 14- bis 29-Jährigen ist es sogar nur ein Drittel. Ich habe kürzlich eine Predigt von einem Pfarrer gehört, der berichtet hat, dass bei den Konfirmanden nur noch 2 von 20 wussten, um was es bei Pfingsten geht. Und selbst wenn man weiß, um was es geht, stellt man fest, dass bei den Kirchenmitgliedern nur ein Drittel ungefähr denkt, dass Pfingsten überhaupt irgendwas mit ihnen persönlich zu tun hat. Und ich denke, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wen man fragt. Ich glaube persönlich, in einer Pfingstgemeinde wie bei uns wäre der Prozentsatz hoffentlich deutlich höher. Aber das sind die Zahlen, die man so findet. Pfingsten selber, dieses Wort kommt eigentlich aus dem Griechischen. Pentekonta heißt 30 und heißt 50 und Pentekosta der 50. So im Englischen und auch in den romanischen Sprachen, da heißt Pfingsten Pentekost oder Pentekosta oder irgendwas so in dieser Art. Und es kommt alles aus diesem Griechischen und da geht es um den 50. Tag. Und im Deutschen ist eben Pfingsten draus geworden. So, Pfingsten wird immer 7 Wochen nach Ostern gefeiert. Genau genommen sind es eigentlich nicht 50 Tage, sondern nur 49. Aber früher hat man oft den ersten Tag mitgezählt und von daher sind es eben 50 Tage geworden. Der klassische Text für eine Pfingstpredigt ist eigentlich Apostelgeschichte 2. Das Geschehen am Pfingsttag in Jerusalem. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger und sie fangen an zu weissagen. So, Jesus hat vorher den Heiligen Geist versprochen. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen, wenn er gegangen ist. Und zu diesem Fest Shavuot, das hebräische Fest, was immer 7 Wochen nach Pessach gefeiert wurde, hat sich das eben auch erfüllt. Das ist das, was wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Und dann fingen die Jünger an, in Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt hatten. Die Leute, die als Pilger auf dem Fest waren, haben die Jünger plötzlich verstanden, obwohl sie eben aus dem Ausland waren, so würden wir heute sagen, und ganz andere Sprachen gesprochen haben. Und ich denke, dass die meisten von uns schon viele Predigten über Apostelgeschichte 2, über Pfingsten gehört haben. Und ich möchte uns heute Morgen mal fragen, gab es sowas eigentlich schon mal früher? Und ich würde sagen, ja und nein. Ja, werden wir gleich sehen, weil ich es vorlesen werde. Nein, eben deswegen, weil so etwas in dieser Form eben vorher nicht stattgefunden hat. Mit diesen Konsequenzen, die wir hier lesen, nämlich, dass der Heilige Geist kommt und so, wie es Jesus versprochen hat und wie es auch bezogen wird auf eine alttestamentliche Prophetie vom Propheten Joel, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. So, vor dem Weggang hatte Jesus das versprochen und so ist es dann eben an Pfingsten auch passiert. Und im Alten Testament, da war der Heilige Geist immer nur auf einigen wenigen Leuten. Besondere Propheten, die Gott gebraucht hat, oder irgendwelche Könige, die einen besonderen Auftrag von Gott hatten. Zu Pfingsten hat sich das jetzt geändert. Zu Pfingsten hat Gott gesagt, der Heilige Geist wird jetzt auf alle Menschen ausgegossen. Und das ist das Besondere. Und insofern müssen wir sagen, hat sowas im Alten Testament natürlich nicht gegeben. Aber es gibt eine Geschichte im Alten Testament aus dem 4. Buch Mose und dort ist Kapitel 11, was ich heute mit uns gemeinsam anschauen möchte. Zum Hintergrund muss ich ein bisschen was erklären. Die Israeliten waren aus Ägypten ausgezogen. Wir erinnern uns hoffentlich, dass sie Sklaven waren dort in Ägypten und dass Mose hier mit dem Pharao gesprochen hat und ich denke, wir kennen so diesen berühmten Satz, lass mein Volk ziehen oder eben auch vielleicht aus den Spirituals, die man so kennt, let my people go. So, und dann sind sie eben ausgezogen und es gab diese 10 Plagen. Es war alles sehr beeindruckend. Die Israeliten sind durchs Schilfmeer gezogen und sie waren, glaube ich, am Anfang echt begeistert. Aber die erste Euphorie, die ist dann irgendwann auch mal verflogen. Und jetzt waren sie eine Weile in der Wüste und ich habe nachgeschaut, wir lesen im Kapitel 10, im Vers 11, dass sie nun eben schon über ein Jahr unterwegs waren. Und das ist schon ordentlich. Ein Jahr lang in der Wüste, ohne festen Wohnsitz, in besonderen klimatischen Verhältnissen. Das ist schon eine Herausforderung. Und so haben sich die Israeliten beklagt über ihre schlimme Situation. Nun, ob die Situation so schlimm war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, es ist bei uns so. Wir leben zurzeit in einer schwierigen Situation. Wir leben zurzeit in schwierigen Zeiten und es gibt viele Leute, die anfangen zu jammern. Und vielleicht zu Recht jammern oder vielleicht auch nicht. So, in dem Abschnitt, der unmittelbar vor unserem Text steht, da geht es ums Essen. Die Israeliten beklagen sich, wir haben immer nur Manna. Morgens Manna, mittags Manna, abends Manna. Und in Ägypten, es war so viel besser. In Ägypten hatten wir Zwiebeln und Fleisch und Fische und Knoblauch. Und ich habe mir manchmal so gedacht, also wenn es in Ägypten so gut war, warum haben sie denn überhaupt gejammert, dass sie aus Ägypten raus wollten? Immerhin waren sie Sklaven. Und vielleicht kennen wir das aus unserem persönlichen Leben, wo es manchmal einfach, wo die Vergangenheit dann plötzlich nicht mehr so gesehen wird, wie sie mal war. Vielleicht alles schön gemacht wird. Früher war der Schnee immer weißer und die Kühe waren glücklicher und heute ist immer alles schlecht. Nun, vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr Verständnis aufbringen und es war vermutlich einfach auch eine schwierige Situation. Und jetzt geht es eben um diese Situation mit dem Manna. Und am Ende ist Mose derjenige, bei dem diese ganze Unzufriedenheit ankommt. Und Mose, dem geht dieses Gejammer so langsam echt auf den Senkel. Und jetzt beschwert sich Mose bei Gott. Und wir fangen an zu lesen im 4. Mose, Kapitel 11, Vers 11. Und da sagt Mose Folgendes zu Gott. Warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Womit habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Und es gipfelt dann schließlich in dieser Aussage im Vers 13, willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Also Mose war echt sauer. Er war angefressen. Er hatte die Faxen dicke und er war am Ende. Und er sagt zu Gott, Gott, also wenn jetzt keine Änderung erfolgt, dann bring mich am besten gleich um. Es ist alles besser, als mit diesem Volk hier noch weitermachen zu müssen. Lass mich eins klarstellen. Ich bin momentan nicht in dieser Situation. Ich leide nicht unter der Gemeinde, in die Gott mich gestellt hat und für die ich Verantwortung tragen darf. Aber Mose war an diesem Punkt. Nun, Mose hatte auch eine schwierigere Aufgabe, denke ich jedenfalls. Und Mose beklagt sich bei Gott. Und ich persönlich finde es total mutig, wie Mose mit Gott redet. Ich weiß nicht, wer von uns sich sowas trauen würde, sich bei Gott so, Entschuldigung, auszukotzen und Gott mal so richtig die Meinung zu sagen und zu sagen, Gott, jetzt ist wirklich genug. Aber Gott ist bereit, auf Mose einzugehen und Gott will Mose helfen. Und im Vers 16 kommt jetzt die Antwort, die Gott ihm gibt. Da sprach der Herr zu Mose, versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Ich werde, und nun heißt es hier in dieser Übersetzung, einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Ich werde da gleich noch was dazu sagen. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Bevor wir uns näher damit beschäftigen, was Gott eigentlich tut, möchte ich ganz kurz auf dieses Wort eingehen oder auf diese Worte, die da stehen, einen Teil von dem Geist. In dieser Übersetzung, da klingt es so, als ob der Heilige Geist irgendwie ein Gas wäre oder eine Flüssigkeit, wo Gott jetzt so einen Teil nimmt, quasi von Mose abschöpft und es dann eben auf diese 70 Leute verteilt. Gott nimmt etwas von dem Geist bei Mose weg und verteilt es auf die anderen. Aber lasst mich euch eins sagen, der Heilige Geist ist weder eine Flüssigkeit noch ein Gas. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist die dritte Person der Gottheit, er ist Gott selbst. So, die Übersetzung ist in dem Punkt, oder die meisten Übersetzungen, die ich gelesen habe, sind in dem Punkt etwas wenig hilfreich. Ich habe extra im Hebräischen nochmal nachgeschaut und diese Worte, einen Teil des Geistes, die stehen im Hebräischen eigentlich nicht da. Und ich glaube, es ist die Luther-Übersetzung, die das auch so übersetzt oder, wenn ich es richtig noch weiß, auch die Elberfelder-Übersetzung. So ein paar Übersetzungen, die übersetzen und ich gebe zu, es klingt im Deutschen nicht besonders elegant, die übersetzen, ich werde von dem Geist, der auf dich ist, nehmen und auf sie verteilen. Und dann mag das vielleicht nicht so nach einem furchtbar großen Unterschied klingen, aber mir ist es wichtig, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist eben nicht irgendein Gegenstand ist oder eben eine Flüssigkeit oder irgend sowas, wo man verschiedene Mengen haben kann, sondern der Heilige Geist ist eine Person, zu der wir eine Beziehung haben können. Und zugegebenermaßen, eine Person, die allgegenwärtig ist, macht unserem Vorstellungsvermögen da nicht Probleme. Und deswegen ist dieses Bild eben auch so ein bisschen schräg. Aber ich persönlich denke, was in dieser Stelle eigentlich gemeint ist, ist das, was wir vorher gesehen haben. Im Alten Testament, da wohnte der Heilige Geist eben nicht auf allen Gläubigen oder in allen Gläubigen, so wie wir das heute kennen. Nur wenige Leute eben, bestimmte Propheten und Könige, die hatten den Heiligen Geist. Und in unserem Fall war eben der Einzige, auf dem der Heilige Geist war oder in dem der Heilige Geist war, war Mose. Und er war deswegen auch der Einzige, der mit Gott Kontakt aufnehmen konnte. Und Gott dehnt diese Segnung, die er Mose gegeben hat, nun eben auf 70 weitere Menschen aus. Mose hatte anschließend nicht weniger Heiliger Geist als vorher. Also es wurde ihm nicht was weggenommen, aber er war nicht mehr der Einzige. Seine Bedeutung wurde ein Stück weit weniger. Mose war nicht mehr der Einzige, der mit dem Heiligen Geist oder über den Heiligen Geist mit Gott kommunizieren konnte. Und deswegen war seine Position nicht mehr so einzigartig, wie sie vorher war. Das war der einzige Verlust, den er vielleicht hatte, aber er hatte nicht weniger Heiligen Geist als vorher, denn der Heilige Geist, diese Person, dieser Gott, der in uns wohnt, der war immer noch in ihm. Der hat immer noch mit ihm geredet. Was machen nun diese 70 Leute? Wozu sind sie da? Sie waren eigentlich dazu vorgesehen, damit sie Mose helfen, die Verantwortung für das Volk zu tragen. Sie waren eigentlich dazu da, um Mose zu unterstützen, damit er nicht quasi alles alleine machen muss. Sie sollten ihm helfen, die Last des Volkes zu tragen, die ihm zu schwer geworden war. Was passiert ist, dass sie zunächst mal was anderes gemacht haben. Sie haben geweissagt, heißt es hier. Also man könnte auch sagen, sie haben prophetisch geredet. Ich lese uns diese Verse mal vor. Wir sind jetzt im Vers 24. Also ging Mose hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann berief er 70 der führenden Männer und wies sie an, sich um das Zelt Gottes herum aufzustellen. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm, und jetzt heißt es wieder etwas, was ursprünglich eigentlich nicht da stand, im Urtext, er nahm von dem Geist, der auf Mose lag, und legte ihn auf die 70 führenden Männer. Sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie, und dies geschah jedoch nur dieses eine Mal. Also nochmal, dieses Etwas steht eigentlich nicht da, also er nahm vom, von diesem Geist, der auf ihm war, und verteilte sozusagen oder gab ihnen den anderen 70 Männern. So, dieses Weissagen, wir denken da vielleicht an irgendein Medium, was die Zukunft vorhersagt oder sowas. Weissagen im biblischen Kontext, manche sagen auch Prophetie, manche machen da Unterschiede. Ich denke, dass das nicht gerechtfertigt ist, da große Unterschiede zu machen. Prophetisches Reden heißt einfach, jemand redet im Auftrag Gottes. Jemand redet die Worte, die Gott eingibt, sozusagen in eine Situation hinein. Und das ist was, was wir typischerweise nicht aus uns können. Wir können überlegen, wir können aus unserer Erfahrung herausreden, wir können vielleicht aus unserer Weisheit herausreden, aber prophetische Rede ist, wo Gott einen Auftrag gibt, wo Gott ein direktes Reden vielleicht auch schenkt und wo wir dieses Reden weitergeben. Und das ist was, was wir Menschen typischerweise von uns aus nicht können. Und das haben die Menschen, diese 70 jetzt, gemacht. So, sie haben im Auftrag Gottes jetzt geredet, aber es heißt hier eben nur dieses eine Mal. Und ich glaube persönlich, dass uns das schon auch was sagt. Also zunächst mal ist es wichtig, dass wir verstehen, was Gott hier tut. Es gibt diesen einen Führer, Mose, der von Gott quasi dadurch legitimiert ist, dass Gott durch ihn diesen ganzen Wunder getan hat, dass er derjenige war, durch den Gott gesprochen hat, durch den er die Gesetze gegeben hat. Und jetzt tauchen da plötzlich 70 Männer auf. Und die Frage ist, wie kann Gott diese Männer vor dem Volk Gottes legitimieren? Wie kann er zeigen, dass das nun die 70 Leute sind, die er Mose an die Seite gestellt hat? Und er tut es dadurch, dass etwas passiert, was menschlich gesehen eben nicht normal ist. Und sie fangen an zu weissagen, sie fangen an, Dinge auszusprechen. Und zwar nochmal, nicht notwendigerweise über die Zukunft, sondern Dinge im Auftrag Gottes. Das kann ein Lobpreis Gottes gewesen sein, das können Dinge gewesen sein, von umstehenden Leuten, dass sie ihnen etwas gesagt haben, was Gott ihnen offenbart hat. Das kann was aus der Vergangenheit gewesen sein, was sie nicht gewusst haben. Irgendetwas, was Gott eben zu diesem Zeitpunkt weitergeben wollte. Und die Leute, die da rumstanden, die haben offensichtlich gemerkt, hier passiert was, was nicht normal ist. So, Gott legitimiert diese 70 Leute durch diese Gabe, die sie bekommen haben. Offensichtlich, heißt es hier, war das aber das einzige Mal, dass Gott das getan hat. So, es war eine Gabe, die sie eigentlich für ihren späteren Dienst nicht unbedingt gebraucht haben. Und deswegen ist es später dann auch nicht mehr passiert. Ihre Aufgabe war eigentlich eine menschliche Aufgabe, eine administrative Aufgabe. Streit zu schlichten, sich um irgendwelche Rechtsangelegenheiten zu kümmern oder eben auch auf die Leute zuzugehen und mit ihnen zu reden über das Essen. Einfach das, was Mose eben sonst auch so den ganzen Tag gemacht hat. Auch wenn die Aufgabe, die diese Leute hatten, eigentlich eine natürliche, menschliche, administrative Aufgabe war, wollte Gott trotzdem, dass sie den Heiligen Geist hätten. Das war Gott ganz, ganz wichtig. Und das hat mich erinnert an Apostelgeschichte 6, wo wir hören, dass es in der ersten Gemeinde auch Probleme gab. In dem Fall gab es wieder mal Probleme mit dem Essen. Es ging um die Lebensmittel, dass die Lebensmittel gerecht verteilt werden sollten an die verschiedenen Witwen und Bedürftigen in der Gemeinde. Und hier gab es offensichtlich Klärungsbedarf und hier gab es eben verschiedene Schwierigkeiten, wo Leute unzufrieden waren. Und die Apostel haben gesagt, Leute, es kann ja wohl nicht angehen, dass wir den Dienst, zu dem Gott uns eigentlich berufen hat, aufgeben oder vernachlässigen, sondern wir wollen uns um die Wortverkündigung kümmern, wir wollen uns um die Lehre kümmern, dass das einfach richtig funktioniert, dass die Gemeinde ein sauberes, lehrmäßiges Fundament bekommt. Und für diese anderen Aufgaben, da setzen wir Menschen ein, die sich eben um diese Aufgaben kümmern. Und auch da wird davon berichtet, dass die Qualifikation unter anderem war, dass sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Auch das eigentlich eine vollkommen menschliche, eine vollkommen natürliche Aufgabe. Und trotzdem war es den Aposteln wichtig, und ich glaube, dass sie das auch im Auftrag Gottes so gemacht haben, es war den Aposteln wichtig, dass diese Leute vom Heiligen Geist erfüllt waren und dass sie diese Aufgabe in der Kraft und mit der Ausrüstung des Heiligen Geistes getan haben. So, was heißt das für uns? Was heißt das für dich? Ich würde es mal so formulieren, egal wie unbedeutend oder wie ungeistlich deine Aufgabe dir scheint, du brauchst den Heiligen Geist. Wenn du auf der Arbeit bist, du brauchst den Heiligen Geist. Vielleicht nicht notwendigerweise, um deine Arbeit tun zu können, obwohl auch da wir lesen, dass Gott zum Beispiel einen Handwerker, Oholiab, begabt hatte mit dem Heiligen Geist, damit er handwerklich geschickt arbeiten konnte. Also wer denkt, dass der Heilige Geist nur in irgendwelchen geistlichen Sphären von Nutzen sein kann, der liegt vollkommen falsch. Aber du kannst den Heiligen Geist sehr, sehr gut gebrauchen in den Gesprächen, die du führst mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Chef. Vielleicht bist du zu Hause als Hausfrau oder Hausmann in der Erziehung deiner Kinder. Und jeder, der schon mal Kinder hatte oder momentan Kinder hat, der weiß, wie wichtig hier göttliche Inspiration sein kann. Es gibt so diesen Spruch, früher hatte ich 4 Theorien über Kindererziehung, heute habe ich 4 Kinder und keine Theorie mehr. So, wir kommen mit Kindern auch ganz, ganz schnell mal an unsere Grenzen. Und da ist es gut, wenn wir den Heiligen Geist haben, der uns Kraft schenkt, der uns Weisheit schenkt. Oder im Umgang mit deinen Verwandten. Oder wenn du deinen Garten herrichtest oder wenn du sonst irgendwelche Dinge machst, die, wo du vielleicht sagst, aber das ist doch vollkommen natürlich und das ist doch vollkommen unwichtig und ungeistlich. Und trotzdem glaube ich, dass wir in jeder einzelnen Aufgabe, vor die Gott uns gestellt hat, den Heiligen Geist brauchen. Egal, wie unbedeutend diese Aufgabe auch sein mag, du brauchst den Heiligen Geist. Warum brauche ich den Heiligen Geist zu diesen ganz normalen Dingen? So, ich habe schon angedeutet, der Heilige Geist ist eben nicht nur für Weissagen und Zungenreden oder irgendwelche Krankenheilungen und Wundertaten zuständig, sondern er verändert uns und er prägt uns und er macht uns Jesus ähnlicher. Die Bibel, wenn du in der Bibel mal so eine Studie machst und mal durch die ganze Bibel durchgehst, vor allem das Neue Testament, dann siehst du, was der Heilige Geist in unserem Leben alles tut. Und du kannst dir sicher sein, ich habe das schon mal gemacht, wenn du fertig bist mit deiner Studie, dann wirst du feststellen, dass der Heilige Geist in jedem Aspekt unseres geistlichen Lebens eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. So, der Heilige Geist ist derjenige, der uns umgestaltet, ist derjenige, der uns prägt, der uns Jesus ähnlicher macht. Und ein kleines Beispiel davon lesen wir in Römer 8, Vers 9, wo es heißt, wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu Christus. Der Heilige Geist ist so zentral wichtig für unser Leben als Christen, dass Paulus sagt, wer den Heiligen Geist nicht hat, der gehört eigentlich gar nicht zu Jesus. So, wir können als Christen gar nicht leben, ohne den Heiligen Geist zu haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir auch aus diesem Text lesen können. Und nun passiert was ganz Interessantes. Eigentlich waren gar nicht diese 70 Ältesten da um das Zelt rum, sondern es waren nur 68. Vielleicht ist es niemand so wirklich aufgefallen. Zwischen 68 und 70 kann man vielleicht auch so einfach nicht unterscheiden. Und ich weiß nicht, ob jemand durchgezählt hat. Aber 2 Leute waren nicht dabei. Und nun lesen wir im Vers 26 Folgendes. 2 Männer waren noch im Lager, als der Geist auf sie kam. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Sie gehörten zu den führenden Männern des Volkes, waren aber nicht zum Zelt Gottes gegangen und begannen nun mitten im Lager zu weissagen. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm, Eldad und Medad reden im Lager prophetisch. Josua, der Sohn Nuns, der von seiner Jugend an Mose Diener war, forderte, Mose, mein Herr, hindere sie doch daran. Doch Mose antwortete, willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn prophetisch reden würden und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Nun, das ist genau das, was eben später am Pfingsten passiert ist. Mose hat sich das damals schon gewünscht. Und hier sehen wir, dass 2 Leute nicht dabei waren. Was lernen wir aus diesen Versen? Dass es egal ist, was wir tun und dass uns der Heilige Geist schon irgendwie findet, ob wir nun darauf uns hinsehnen, ob wir uns das wünschen, ob wir uns dem Heiligen Geist öffnen oder nicht. Vielleicht sind sie sogar bewusst dort geblieben. Man kann jetzt denken, ja, vielleicht haben sie es einfach verpasst, haben verschlafen oder sowas. Aber vielleicht haben sie auch gesagt, also Mose hat immer so gestöhnt über diese Verantwortung, jetzt soll ich mithelfen. Nee, vielen Dank. Ich wärme lieber in der Gemeinde meinen Sitz. Ich möchte gar keine herausgehobene Position haben. Ich möchte gar keine Verantwortung übernehmen. Und deswegen halte ich mich da mal lieber zurück. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, du kannst Gott nicht entkommen. Ich persönlich denke, die Lehre, die wir aus diesen Versen ziehen, sollte eigentlich eine andere sein. Es wäre fatal, wenn wir denken, dass es so läuft. Denn ich glaube schon, dass das eine besondere Situation war und dass Gott gesagt hat, an diesem Punkt kann ich mir das nicht erlauben, hier diese zwei Leute zu verpassen. Aber damit wir verstehen, warum ich glaube, dass es üblicherweise nicht so läuft, möchte ich, dass wir ganz kurz darüber nachdenken, warum es in manchen Kreisen nicht so viel Geistesgaben gibt wie in anderen. Warum wird zum Beispiel in pietistischen Gemeinden so wenig in Zungen geredet? Liegt es daran, weil die nicht so geistlich sind wie die Pfingstler? Liegt es daran, weil das schlechtere Christen sind als wir? Nein, ganz sicher nicht. Sondern ich glaube, dass es daran liegt, dass diese Menschen vielleicht anders geprägt sind, aus irgendeinem Grund das nicht so möchten, dass diese Leute vielleicht davor gewarnt worden sind. Manche von euch kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung. Und dass in diesen Gemeinden auch weniger darüber gelehrt wird. Und deswegen die Menschen sich auch weniger danach ausstrecken. Ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die nicht das wollten, dass der Heilige Geist sie zum Beispiel, was die Geistesgaben angeht, gebraucht und die das trotzdem erlebt haben. Einer meiner besten Freunde, mit dem ich lange Zeit Jugendarbeit in der Ulmer Gemeinde gemacht habe, der hat sowas erlebt, als er im Zuchthaus war. Er ist in der DDR groß geworden und wollte flüchten und ist dabei gefasst worden und saß dann eine Zeit lang in Bautzen, wurde später freigekauft. Und in dieser Zeit im Gefängnis hat er erlebt, wie er angefangen hat, in einer anderen Sprache zu singen und er hat einfach gemerkt, dass ihm das gut tut. Er hat es dann später wieder bleiben lassen und hat erst sehr, sehr viel später, als er dann, glaube ich, sogar nach Ulm in die Gemeinde kam, erfahren, um was es sich dabei eigentlich gehandelt hat, nämlich um Zungengesang. Aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten Leute erleben solche Dinge eben nur, wenn sie sich danach ausstrecken, wenn sie sich öffnen, ganz bewusst danach öffnen. So, wenn du möchtest, dass Gott dich erfüllt, dass Gott dich gebraucht, dass der Heilige Geist in dir was verändert, dass er dich prägt, dass er dich benutzt, dann lass dich bewusst darauf ein. Jetzt habe ich davon gesprochen, was wir nicht aus diesen Versen lernen sollten, nämlich eben, dass man auch passiv sein kann und dass der Heilige Geist dann eben schon tut, was er möchte. Was wir auch daraus lesen können, ist, dass es beim Heiligen Geist eben nicht um Ansehen geht, nicht um Macht geht, nicht um Wert. Josua sagt, Mose, du musst dem Einhalt gebieten. Das sind Leute im Lager und die sind nicht hier und das geht doch nicht, das ist doch nicht in der Ordnung. Und Mose sagt, es geht hier nicht um meine Ehre. Josua, du musst nicht für meine Ehre kämpfen. Und ich finde es klasse, welche Haltung hier Mose an den Tag legt. Mose sagt nicht, oh, da untergräbt jemand meine Autorität. Mose sagt, am liebsten wäre mir, wenn alle anfangen würden, in Zungen zu reden, weiß zu sagen, Kranke zu heilen, Wunder zu tun in irgendeiner Form. Und das finde ich eine gute Haltung, die Mose hier an den Tag legt. Es geht beim Heiligen Geist eben nicht darum, dass wir bessere Christen sind, dass diejenigen, die, bei denen sich irgendwelche Geistesgaben zeigen, dass die mehr wert seien als andere, sondern es geht darum, dass wir den Dienst tun, zu dem Gott uns berufen hat. Wichtig ist, dass die Arbeit gemacht wird. Wichtig ist, dass der Dienst getan wird, dass wir das, wozu Gott uns in diese Welt hineingestellt hat, dass wir das tun. Vielleicht kennst du diese Bibelstelle, wo Paulus schreibt, dass wir Botschafter sind. Ein Botschafter, der wird berufen von der Regierung. Zum Beispiel die deutsche Regierung, die beruft jemanden, der sie vertritt in Frankreich, in Italien, in den USA oder sonst irgendwo auf dieser Welt. Und das ist eine große Ehre, diesen Posten zu bekommen und dann schicken die den los und dann hat er eine gewisse Aufgabe und er soll diese Aufgabe erfüllen. Und wir sind auch Botschafter. Wir sind Botschafter Gottes. Wir sind Botschafter des Königreichs Gottes. Und unser König hat uns zu Botschaftern eingesetzt hier in dieser Welt. Und das ist die Aufgabe, die wir tun sollen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du sagst, wow, da fühle ich mich aber überfordert, alle Leute schauen auf mich und ich bin doch gar nicht so gut. Genau dafür ist der Heilige Geist da. Der Heilige Geist macht dich fähig, verändert dich, hilft dir, Botschafter zu sein. Und im Botschafter steckt die Botschaft drin, dass die Leute die Botschaft verstehen. Wie viele von uns sagen, ich kann nicht so gut reden, ich kann die Botschaft eigentlich gar nicht richtig weitergeben. Aber genau dafür ist der Heilige Geist da. Und es sind nicht immer die Worte. Manche Leute predigen durch ihre Taten sehr viel besser als gelehrte Prediger, wie ich oder wie irgendwelche anderen Leute das vielleicht könnten. Und es gibt Menschen, die brauchen was ganz anderes als das, was ich jetzt gerade mache. Die brauchen diese Predigt von dir. Die brauchen diese Predigt durch dein Leben, durch das, was du tust, durch das, was du bist. Durch das, wo du dich veränderst, wo die Leute sagen, Mensch, seit der Christ geworden ist, hat er sich total verändert. Seit diejenige zu Jesus betet und in der Bibel liest und in diese Gemeinde geht, da hat sich in ihrem Leben ganz, ganz viel zum Positiven verändert. Das ist das, was der Heilige Geist tut und das ist das, was ich mir wünsche für uns alle, dass Gott durch uns wirken kann. Und am liebsten, sagt Mose, hätte er, dass alle Leute vom Heiligen Geist erfüllt wären. Und stell dir was vor, Mose war hier genau in der Linie mit Gottes Plan. Genau in der Linie mit Gottes Verheißung und mit Gottes Willen. Und genau das ist am Pfingsten passiert. Und Mose wusste ganz genau, dass es eigentlich seiner persönlichen Stellung abträglich ist. Er wusste, wenn alle anfangen zu weissagen, dann ist er nichts Besonderes mehr. Und er sagt trotzdem, das wäre eigentlich das Allerbeste. So, wenn wir aus dieser Geschichte eben auch diesen einen Punkt lernen können, dann ist das ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um uns. Und an dem Punkt muss ich einfach sagen, hat diese Werbung, die man eine Zeit lang immer wieder gehört hat und die ich Gott sei Dank in letzter Zeit immer weniger höre, unterm Strich zähle eben nicht ich. Unterm Strich zählt Gott. Unterm Strich zählt das Reich Gottes. Unterm Strich zählt das, was wir für ihn tun, nicht das, was wir für uns tun. Es geht um Gottes Sache, es geht um sein Ansehen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was ist mit mir? Komme ich zu kurz? Du kommst nicht zu kurz. Du kannst ja die Predigt von letzter Woche anhören, da habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Wir kommen bei Gott nicht zu kurz. Wenn wir uns um Gottes Sache kümmern, dann sagt Gott, dann kümmere ich mich um deine Sache. Aber wir trachten zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und Gott wird uns alles andere schenken. So, lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute gehört haben in diesem Text, in diesem alttestamentlichen Pfingsttext, wenn du so möchtest. Gott will jeden gebrauchen, auf seine spezielle Weise. Auch im Alten Testament sehen wir das. Er hat manchen Leuten den Heiligen Geist gegeben, damit sie handwerklich arbeiten konnten. Er hat anderen den Heiligen Geist gegeben, damit sie reden konnten. Er hat anderen den Heiligen Geist gegeben, damit sie Wunder tun konnten. So, wie Gott dich gebraucht, weiß ich nicht. Aber er wird dich gebrauchen, wenn du ihn lässt, wenn du dich öffnest, wenn du seinen Heiligen Geist an dir wirken lässt. So, mach einfach mit. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist nicht deswegen, damit du ein besserer Christ wirst. Du brauchst den Heiligen Geist nicht deswegen, weil du ansonsten irgendwie ein Christ zweiter Klasse wärst. Und weil du noch nicht in Zungen redest, bist du eben noch nicht so heilig wie andere. Das ist nicht der Punkt. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist uns verändert. Der Heilige Geist ist der Motor unseres Glaubens. Ohne den Heiligen Geist ist ein Christ einfach gar nichts. Ein Christ ohne den Heiligen Geist ist sozusagen ein ganzer Mist. So, wir brauchen den Heiligen Geist, um uns zu verändern, um uns Kraft zu geben, um uns zu führen, zu leiten, damit wir überhaupt mit Gott kommunizieren können. Und an dem Punkt möchte ich noch mal ganz kurz auf diese Geschichte mit der Flüssigkeit kommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir sagen immer, ja, ich möchte vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Wisst ihr, der Punkt ist weniger, dass wir mehr vom Heiligen Geist bekommen, dass Gott mehr von diesem Heiligen Geist in uns reinfüllen müsste. Der Punkt, der meistens das Problem ist, ist, dass der Heilige Geist nicht genug von uns hat. Wir lassen den Heiligen Geist nicht so wirken, wie er möchte. Wir sagen, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Ja, und dann setz dich mal bitte hier aufs Sofa, aber bitte bring mein Leben nicht durcheinander. Und ja, hier im Wohnzimmer, so in diesen paar Quadratmetern, da darfst du dich aufhalten, aber in meinem Schlafzimmer, oh, da hast du nichts zu sagen. Und in meinem Arbeitszimmer, weißt du, die heutige Arbeitswelt, Jesus, das ist anders, als es bei dir früher war. halte ich da am besten raus. Das ist heute einfach nicht mehr so einfach. Man muss da gewisse Kompromisse machen, wenn man nach vorne kommen will. Und bitte mein Laptop, wo die Banksachen drauf sind, am besten die Finger weglassen. Ich muss da ein bisschen kreativ werden, damit ich dem Finanzamt nicht so viel Geld geben muss, damit mehr für das Reich Gottes übrig bleibt oder eben auch für meinen Urlaub. Und ich glaube, das ist das Problem. Das Problem ist nicht so sehr, dass wir mehr Heiligen Geist brauchen, sondern es ist, dass der Heilige Geist in jeden Bereich unseres Lebens hineinreden darf, hineinschauen darf und uns dort verändern darf. Und der dritte Punkt schließlich, gib Gottes Geist bewusst Raum. Nicht nur, dass du ihn bewusst aufnimmst, dass du Jesus reinlässt in dein Leben, sondern rechne mit dem Reden Gottes. Hör darauf, was er dir sagt. Ich glaube persönlich, dass dieses Gebet, wenn du das sprichst, ist auch in Ordnung, wenn du sagst, Herr, rede. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass Gott nicht redet. Das Problem ist vermutlich eher auf meiner Seite, dass ich nicht so gut höre. Und das finde ich auch so schön, dieses Rede, Herr, das kommt ja aus der Geschichte von Josua, wo Josua von Gott angesprochen wird. Und wo Josua dann am Ende, damit es funktioniert, sagt, rede, Herr, dein Knecht hört. So, Gott hat geredet, das Problem war, dass Josua es nicht richtig verstanden hat. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir sagen, wir rechnen mit dem Reden Gottes und wir hören darauf, was er zu sagen hat und sind bereit, es umzusetzen. Und das ist mein Wunsch für uns alle, das ist mein Wunsch, dass wir uns ihm öffnen und dass wir erleben, wie unser Leben reicher wird, wie unser Leben mehr Kraft hat, wie wir ein größerer Segen sein können für andere. Ich würde gerne noch beten und dann wollen wir ein Lied miteinander singen, wo wir den Heiligen Geist einfach nochmal ganz bewusst einladen können. Du kannst einfach zuhören, vielleicht kennst du das Lied auch noch nicht so gut. Ansonsten, du darfst auch gern mitsingen, aber dass wir einfach Gott eine Antwort geben und dass wir den Heiligen Geist auch bewusst einladen, uns ganz neu zu erfüllen. Und nochmal, es geht nicht darum, dass wir mehr Heiligen Geist bekommen, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist uns erfüllen darf, dass er überall reinkommen darf. Vater, ich danke dir, dass du diesen Wunsch von Mose zu Pfingsten wirklich erfüllt hast und dass du deinen Heiligen Geist jedem Menschen zur Verfügung stellst. Das heißt, du möchtest ihn ausgießen über alles Fleisch. Und wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die von dir gar nichts wissen wollen. Aber Herr, wir sind Menschen, denen du die Gnade geschenkt hast, dass sie dich kennenlernen durften und die eine Beziehung zu dir haben möchten. Und wir möchten uns ganz neu öffnen für dich. Wir möchten dir den ersten Platz in unserem Leben geben. Wir möchten, dass du der König bist, dass du derjenige bist, der das Sagen hat. Und wir möchten dir Raum geben. Herr, und wir möchten uns ganz bewusst öffnen für deinen Heiligen Geist. Wir möchten hören, was du uns zu sagen hast. Und wir möchten entsprechend handeln. Und wenn du uns gebrauchen möchtest, um Dinge zu tun, um Dinge zu sagen, um manche Dinge zu ändern in unserem Leben, dann wollen wir bereit sein dazu. Herr, und ich danke dir dafür, dass es ein Leben ist, was sich wirklich lohnt. Und dass du nicht nur uns dabei segnen wirst, sondern dass wir ein Segen sein dürfen für viele andere Menschen um uns her. Und so bitte ich dich, Herr, dass heute an diesem Pfingsttag einfach wir auch ein persönliches Pfingsten erleben. Dass wir neu erleben, wie du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und dass wir eben auch begeistert werden. Dass wir begeistert sind von dir und von dem, was du tust. Und dass wir die Freude und die Begeisterung nicht in uns halten können, sondern dass wir es gerne weitergeben an die Menschen um uns her. Und ich danke dir, Herr, dass du es tun möchtest, in Jesu Namen. Amen.